Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit 27 gewann Leon Winscheid bei Günther Jauch 1 Million. Heute ist er 30 und wenn man genau hinschaut, dann hat er das Geld ziemlich gut angelegt. Winscheid kaufte ein Schiff, taufte es auf den Namen MS Günther und veranstaltete darauf Events aller Art. Parallel dazu beschäftigt er sich als Psychologe auch mit unserer Gemütsverfassung.
Die Langeweile erfüllt zwei ganz zentrale Funktionen und das ist eben mit allen diesen alten Gefühlen, die wir heute kaum noch zulassen, in unserem Kopf so. Nehmen wir mal das Beispiel Schmerz. Also wenn ich mich verletze, dann signalisiert mein Körper mir über den Schmerz, dass etwas nicht stimmt. Über die Langeweile signalisiert mein Kopf mir, dass etwas nicht stimmt. Also Langeweile ist im Grunde genommen wie ein Kompass. Wenn ich mich auf dem Holzweg befinde, wenn ich etwas tue, das mich nicht erfüllt, das mich nicht voranbringt, das mich nicht glücklich macht, dann fühle ich mich gelangweilt. Ersticke ich jetzt die Langeweile im Keim, weil ich sofort Netflix anmache oder mein Handy zücke, dann fehlt mir dieses Korrektiv. Und der zweite ganz wichtige Punkt von Langeweile ist, dass es wirkt wie ein Booster für unsere Kreativität. Also man kriegt so einen richtigen Anschub. Denn die Gedanken kommen wirklich sprichwörtlich in Irrungen und Wirrungen, in Gefilde im Kopf, in die man sonst gar nicht mehr käme. Also Langeweile ist laut Kreativitätstests wirklich förderlich. Leute, die sich erst langweilen und dann eine Kreativitätsaufgabe bekommen, schneiden besser ab.
Haben ja auch viele Künstler in der Musik, die dann sagen, ich musste erst mal runterkommen, mich mit gar nichts beschäftigen. Die gehen dann auf Reisen, suchen sich eine Auszeit. Also wie kann denn im Alltag eine gute Langeweile aussehen? Reichen da schon 10 Minuten hinsetzen, nichts machen?
Also bitte jetzt nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, loslaufen und Langeweile aktiv suchen. Das führt zu absurden Ideen. Man kann natürlich sich hinsetzen, wir haben das am Anfang besprochen, und im Telefonbuch Nummern ablesen. Noch viel besser ist es aber, wenn man sich wirklich vergegenwärtigt, dass man Langeweile zulassen muss. Also es kommt auf den Punkt dazwischen an. Sie kommt von alleine und sie geht von alleine. Die Zeit dazwischen, dieses Aushalten, das muss ich mir wieder antrainieren und mir bewusst machen, dass das nichts ist, was sofort weg muss. Schmerzen sind wichtig für den Körper und Langeweile ist wichtig für den Kopf, auch wenn das Gefühl bzw. die Schmerzen jeweils nichts Schönes sind.
Was Kreatives haben Sie denn zuletzt in Ihrer Langeweile entdecken dürfen?
Ich fahre immer ganz viel Bahn und in der Bahn ist es ja so, dass man gezwungenermaßen oft das Handy eigentlich nur ausmachen kann, weil es keinen Empfang gibt. Und das ist für mich immer so ein Moment, wo ich anfange, ganz viele Gedanken, und dann merke ich auch immer, was da für ein Chaos in meinem Kopf ist, ganz viele Gedanken zu sortieren. Und ich hatte jetzt in letzter Zeit so ein bisschen den Punkt, dass in der Firma sehr vieles super gut funktioniert, wegen einem großartigen Team, und dass wir neue Impulse brauchen. Und jetzt tüfteln wir an einer ganz neuen Idee, die zumindest bei mir auf so einer langweiligen Bahnfahrt sehr gereift ist.
Als was für ein Unternehmer bezeichnen Sie sich denn selbst?
Boah, also Eventmanagement machen wir in Münster auf diesem Schiff. Wir haben 35 Sorten verschiedener Events, ein Team aus über 30 Köpfen. Also das ist wirklich eine kleine Firma geworden. Und ansonsten würde ich aber doch sagen, dass ich Psychologe bin und ein bisschen auch Autor, weil ich viel schreibe in verschiedenen Outlets. Und dann ja, ist das zwar immer ein bisschen schwierig zu fassen, was denn jetzt, kann man nicht so in einem Wort sagen wie Lehrer, meine Eltern sind Lehrer, aber Psychologe, Autor und Eventmanager, vielleicht passt das.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag mit Nicole Köster und mit dem Psychologen und Jungunternehmer Leon Winscheid. Vor einem Jahr startete der mit seinem ersten Bühnenprogramm Altes Hirn, Neue Welt. Und schon etwas länger ist er der Botschafter des jungen Mittelstandes des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft.
Die Aufgabe ist im Prinzip zu sagen, es gibt Mittelstand eben nicht nur, wie man das kennt, dass da irgendwelche alten Herren um die 50 mit BWL-Stüben Sachen machen, sondern es gibt da eben auch junge Leute, die entweder nachwachsen, weil sie in der Familie sind oder weil sie sich was ganz Neues aufgebaut haben. Also ich habe die riesige Freude, dass wir auf unserem Schiff in Münster unglaublich viele Firmenfeiern veranstalten und so kommen da ganz interessante Kontakte zustande. Ich werde ganz oft zu Firmen eingeladen für Vorträge und da merkt man dann, was da eigentlich hintersteckt, was das bedeutet, dass eine Wirtschaft wie die deutsche so sehr vom Mittelstand abhängt. Und beim jungen Mittelstand geht es eben nochmal darum, die nächsten Generationen sich anzugucken. Also es ist ein tolles Netzwerk, dessen Teil ich dort sein darf. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich den Titel offiziell noch habe, aber die Leute drumherum, mit denen ist man in Kontakt und das ist spannend.
Ja, nur 0,7% der Unternehmen in Deutschland sind Großunternehmen. Alles andere ist Mittelstand. Wenn Sie sich jetzt als mittelständischer Unternehmer etwas wünschen dürften von der Wirtschaft, was wäre das?
Ich würde mir Vereinfachungen wünschen, das tut wahrscheinlich fast jeder. Also wenn ich mir angucke, wie viel wir bei uns im Büro mit dem Abheften von Quittungen, Kassenbons und all dem Kram beschäftigt sind, habe ich das Gefühl, da könnten wir wirklich Besseres mit der Zeit anfangen.
Geht das nicht digital?
Ja, aber es hilft nicht. Wir scannen es ein und dann muss es trotzdem irgendwo hingeschickt werden und so weiter und abgeheftet und geordnet. Und das Original des Belegs braucht man trotzdem noch. Also ja, es ist schon vielleicht besser als früher, aber es ist trotzdem noch Wahnsinn. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das, was besteuert wird, falsch ist. Also ich möchte gar nicht weniger Steuern zahlen, darum soll es nicht gehen, sondern ich habe das Gefühl, dass wenn ich höre, Großunternehmen wie Facebook, vor allem diese digitalen Konzerne an diesen ganzen Steuern vorbeikommen, die wir bezahlen, womit wir Infrastruktur in Städten erhalten als Gewerbesteuer, dass das so einfach zum Gehen geht, indem ich einfach meinen Sitz in Irland anmelde, da ist es ein bisschen billiger und dann erbringe ich die Leistung zwar in Deutschland, aber zahle meine Steuern im Ausland oder gar nicht, das macht dann sauer und ich glaube, das macht viele Leute sauer und das ist etwas, wo ich mir wünschen würde, dass dort rigoroser gegen vorgegangen wird.
Ja, die große Ungerechtigkeit, die dann für Unternehmen dann auch herrscht. Wie entstand die Idee, überhaupt dieses Unternehmen an den Start zu bringen? Gab es da irgendeine verrückte Party-Idee, überhaupt so ein Partyschiff dann auf die Beine zu stellen?
Also als ich ungefähr 17 war, habe ich mich selbstständig gemacht. Damals, das durfte ich ja da theoretisch noch gar nicht, weil ich gar nicht geschäftsfähig war, habe es trotzdem gemacht, mit 18 sofort mit dem Bus in Solingen zum Gewerbeamt und diesen Schein geholt. Und seitdem bin ich in verschiedenen, sage ich mal, Setups selbstständig gewesen. Am Anfang vor allem Werbung. Also ich habe Flyer und Visitenkarten für Döner Buden und Nagelstudios und Fahrschulen und sowas in Solingen gemacht. Kleinste Kunden, aber tolle erste Kontakte, tolle erste Berührungsfelder zur Wirtschaft. Dann wurde das etwas mehr, als wir in Münster angefangen haben, Partys zu organisieren, Studentenpartys. Wir haben 200 bis 250 Stück pro Jahr gemacht mit 50, 60.000, also war riesig, 50, 60.000 Studis, die pro Jahr zu uns gekommen sind. Und dann war immer der Eindruck, wir wollen Neues machen, wir wollen besondere Locations bieten und Münster hat so viel Wasser, aber kein Schiff.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche.
Lukas Zeise war ein in Finanz- und Börsenkreisen hoch angesehener Wirtschaftsjournalist. Er war Ressortleiter bei der Financial Times Deutschland und bei der Börsenzeitung in Frankfurt. Er schrieb beeindruckende Kolumnen über die internationalen Finanzmärkte. Und als er vor ein paar Jahren pensioniert wurde, kam raus, Lukas Zeise ist erstens Kommunist und zweitens seit 1973 Mitglied der DKP.
Ich habe Philosophie studiert und habe mich eigentlich gefragt, was hält diese Gesellschaft zusammen? Und diese Erkenntnis, die hat mich dann veranlasst, Volkswirtschaft zu studieren. Also immer einen intellektuellen Weg bin ich sozusagen zu.
Schon klar, aber warum die DKP dann? Warum nicht der Kommunistische Bund Westdeutschlands? Warum nicht die Anarchos?
Weil die anderen, glaube ich, eine falsche Position bezogen haben in der historischen Lage, in der wir waren, ja. Oder sind.
Jetzt überlege ich mal Anfang der 70er Jahre. Da gab es die DDR, da gab es, glaube ich, noch Ulbricht. Dann gab es die Sowjetunion mit Brezhnev an der Spitze. War das für einen jungen Mann wie Sie ein attraktives Personal?
Naja, zunächst nicht. Wie sagte meine Großmutter immer, im Osten, da leben die Russen, die sind böse. In einem Land, in dem die Kommunistische Partei verboten wurde, 1956, ist natürlich
wenig. Bundesrepublik Deutschland.
Wirkt alles, was da so auf jenseits der Mauer ist, die 61 gebaut wurde, furchtbar unattraktiv.
Gut, also für Sie war es dann irgendwie dann doch anders. Und der Umstand, dass diese DKP natürlich finanziell und politisch komplett abhängig war von Moskau und von Ost-Berlin, hat sie nicht irgendwie nachdenklich gestimmt?
Finanziell abhängig, glaube ich, schon. Wir haben das damals so aufgefasst, dass das unsere Position ähnlich ist und dass wir deswegen eine ähnliche Politik machen.
Ihr Engagement hat wie ausgesehen? Parteiversammlungen? Sie haben unter Pseudonym geschrieben für die UZ?
Und die marxistischen Blätter, ja. Das ist eine ganz einfache Tätigkeit, die man halt macht als Kommunist.
Sind Sie auch auf Demonstrationen gegangen?
Selbstverständlich, kommt darauf an, auf welche Demonstrationen. Aber ich bin nicht in der Öffentlichkeit sozusagen als DKPler aufgetreten.
Na gut, also wenn man bei einer DKP-Demonstration mitläuft, dann braucht man ja kein Namensschild, um als DKPler oder als DKP-Sympathisant erkennbar zu werden.
Aber es gab kaum DKP-Demonstrationen. Ach so. Um die Fragen, um die es da ging, war da zum Beispiel die Nachrüstung in den 80er Jahren.
Ja.
Da brauchst du keine DKP-Demonstration zu machen, sondern da geht's darum, die Nachrüstung zu verhindern. Und da bin ich natürlich mitgelaufen am Bonner Hofgarten. Und
so. Hat die Stasi Ihnen eigentlich ein Angebot gemacht? Weil eigentlich wären Sie doch der ideale Kundschafter des Friedens geworden als Kommunist im Orkan des kapitalistischen Systems an der Frankfurter Börse.
Als ich an der Frankfurter Börse angekommen war, war die Stasi schon fast in der Abwicklung. Das war in den 80er Jahren. Außerdem glaube ich, dass die sich doch stärker für die Politik interessiert haben und dann lieber Spione im Kanzleramt angeworben haben, als irgendwelche zweit- oder drittklassigen Berufsanfänger oder so in, irgendwo.
Also die hatten kein Interesse an ihm?
Kein.
SWR 1 Leute der Woche jetzt mit Ines Geipel. Ines Geipel war eine der besten Sprinterinnen in der DDR und wurde, wie so viele, Opfer des staatlich angeordneten Zwangsdopings. Für ihr Engagement für Betroffene wurde sie später dann mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Als sie in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, kam die Meldung, dass es bei der Ski-WM in Österreich zig Dopingfälle gibt und der deutsche Sportmediziner Marc Schmidt in Erfurt verhaftet wurde.
Ich habe es verfolgt und ich nehme an, dass Sie mich fragen werden, ob mich das überrascht hat. Es hat mich nicht überrascht, also dass der Wintersport ein großes Problem hat. Und mit Johannes Döhr hatten wir ja auch jemanden, der darin sehr klare Aussagen gefahren hat in den letzten Wochen. Die waren unmissverständlich, also dass das Ganze auch Richtung Erfurt ging, war auch nicht besonders neu.
Ja, ein Sportmediziner aus Erfurt wurde auch festgenommen samt Komplize. Was passiert da jetzt? Sie haben sich ja intensiv auch da mit solchen Verfahren auseinandergesetzt.
Das muss man sehen. Also ob jetzt die Sonderstaatsanwaltschaften, die es ja gibt, im Zusammenhang mit dem Anti-Doping-Gesetz greifen. Und das wird, denke ich, jetzt sauber ermittelt werden. Und da ist ja auch so klare Aussagen von Herrn Dürr gibt, nehme ich an, da wird schon noch einiges auf den Tisch kommen in der nächsten Zeit.
Beim Doping muss natürlich auch immer die Frage gestellt werden, wissen die Sportler davon, passiert es unwissentlich? Wie ist Ihre Einschätzung?
Naja, Sie wissen, dass ich mich sehr lange mit dieser Thematik befasst habe. Ich mache einen ziemlichen Unterschied zwischen dem Zwangsdoping-System im Osten zu DDR-Zeiten ab 74, Staatsplan 14.25. Wir haben da sehr viele Betroffene, sehr viele Geschädigte, mittlerweile an die 3000, die sich bei uns gemeldet haben. Aber gleichzeitig ist auch klar, dass der Übergang von einem Zwangssystem zu einem Systemzwang, ja, also ein systemisches Doping, wenn Herr Dürr sagt, ohne Doping geht's halt nicht, wie die Tage in der Süddeutschen, ist es ja doch eine klare Aussage, wo wir sind, wie der Stand der Dinge ist, dass wir es nicht schaffen, ein Maximum an Schutz gegenüber den Athleten wirklich quer durch die Verbände, quer durch den organisierten Sport hinzukriegen. Deswegen finde ich diesen Ansatz, den jetzt die Athleten, die aktiven Athleten um Max Hartung und Sege Klessner gehen, so einen rechtsverpflichteten Athletenschutz wirklich durchzubringen, das finde ich den absolut richtigen Ansatz.
Dennoch muss ich die Frage nochmal wiederholen, denn der sind Sie ausgewichen. Ja. Wissen die Sportler, dass sie gedopt werden oder passiert es unwissentlich? Wie ist Ihre Einschätzung?
Auch da nochmal, ja, die Historie anschauend, wenn Sie die DDR-Geschichte anschauen, dann haben Sie, kriegen die Athleten Tabletten. Jedes Kind weiß, ob es eine Tablette nimmt oder nicht. Wenn es die Information nicht hat, okay, du nimmst die Tablette und kriegst in 20 Jahren den dicken Krebs, ja, dann, und das ist ja über Prozesse auch geklärt worden, diese vorsätzliche Körperverletzung an den Athleten. Zu DDR-Zeiten, gleichwohl haben wir aktive Athleten, die Freiburg-Studie ist immer noch nicht da, wo es eine Entscheidung gibt, meinetwegen in Frankfurt am Main, ich bin toller Zehnkämpfer und fahre nach Freiburg und lasse mich chemisch einstellen. Ich glaube, da ist die Frage von Opfer und Täter, stellt sich da anders.
Ja? SWR 1, Leute der Woche.
Bijan Moini ist Anwalt und Syndikus der Gesellschaft für Freiheitsrechte in Berlin und arbeitet damit in einer Nichtregierungsorganisation, die mit Verfassungsklagen gegen staatliche Übergriffe kämpft. Jetzt hat Moini einen Roman veröffentlicht darüber, wie die Welt irgendwann aussehen wird, wenn künstliche Intelligenz unser Leben total bestimmt. Die ersten Anzeichen sehen wir im Übrigen schon heute.
Also es gibt manche Konzerne, die wahnsinnig viel über uns wissen. Es gibt auch manche Staaten, die sehr viel über ihre Bewohner wissen. Aber es gibt noch nicht, vor allem in Deutschland nicht, eine zentrale Stelle wie der Würfel im Buch, die alles über uns weiß.
Okay, dann bleiben wir mal bei den großen Konzernen, Facebook und wie sie alle heißen. Was wissen die über uns?
Also Facebook, es gibt zum Beispiel eine spannende Studie, finde ich, die zeigt, wie viel Facebook allein aus diesen Likes ziehen kann. Also wenn man als Nutzer bestimmte Webseiten liked, dann reichen Facebook schon, ich glaube, 10 Likes, damit sie den nächsten Like besser erraten können als die Kollegen. Ich glaube, 50, um besser zu sein als die Freunde. 150, um besser zu sein als Verwandte. Und nach 300 Likes weiß Facebook besser, welchen Like ich als nächstes setze als mein Partner.
Was hat Facebook von all dem?
Am Ende des Tages geht es Facebook vor allem darum, Werbung zu schalten, die uns zusagt und damit Klicks zu generieren. Und damit verdient Facebook ja Milliarden jedes Quartal.
Und versteuert sehr übersichtlich, zum Beispiel in Deutschland.
Richtig.
Was Länder angeht, die viel über ihre Bewohner wissen, wäre China so ein Land, wo Sie sagen würden, die wissen schon verdammt viel?
Ja, das ist das beste Beispiel. Im ganzen Land schon überall Kameras mit Gesichtserkennung, Polizisten, die teilweise auch mit Datenbrillen rumlaufen und live sehen, wen sie vor sich haben. Dann insbesondere auch die Großkonzerne, die Daten zuliefern dem Staat, was es bei uns ja so nicht gibt, aber es fließt alles zusammen. Und das Dramatischste, soll ja ab nächstem Jahr ein Sozialkreditsystem eingeführt werden, bei dem jeder Bürger mit 1000 Punkten startet und ihm dann Punkte abgezogen oder hinzugezählt werden, je nachdem, wie wohl er sich im Sinne der kommunistischen Partei verhält oder nicht.
Wann kriegt der positive Punkte und wann wird ihm was abgezogen beispielsweise?
Also positive sind zum Beispiel beruflicher Erfolg, wenn man auch teilweise sich sogar sportlich betätigt und dergleichen. Und Punkteabzug gibt es, wenn man seine Eltern vernachlässigt, wenn man bei Rot über die Ampel geht, wenn der Hund irgendwo hinmacht und man das nicht aufliest. Das kann alles Mögliche sein. Und sogar auch, wenn man mit Menschen befreundet ist, die wiederum niedrige Punktzahlen haben, sodass man dann dazu Anreize bekommt, diese Menschen aus dem Freundeskreis auszuschließen. Und am Ende, wenn man unter bestimmte Werte sinkt, muss man seinen Pass abgeben, darf nicht mehr erste Klasse reisen, darf nicht im Ausland studieren, darf vielleicht auch gar nicht mehr studieren, lauter solche Dinge.
Und das System ist so ausgeklügelt, dass abzusehen ist, dass es auch so funktionieren wird?
Es gibt schon Testläufe in bestimmten Millionenstädten, die niemandem was sagen, weil sie in China relativ klein sind. Aber ja, das ist schon absehbar. Man weiß noch nicht genau, welche Ausprägung das in jedem einzelnen Fall haben, also in jeder Beziehung haben wird. Aber es ist schon sehr viel über das System bekannt.
Haben die Menschen die Möglichkeit, sich dem zu verweigern oder sich zu wehren?
Nein. Also da soll jeder erfasst werden. Und das betrifft natürlich insbesondere Minderheiten, die besonders darunter leiden werden, wie zum Beispiel die Uiguren in Westen Chinas, eine muslimische Minderheit.
Der Anwalt und Bürgerrechtler Bijan Moini war in dieser Woche bei uns bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte zuständig für Digitalisierung und für Datenschutz. Ein Mann auch mit deutsch-iranischen Wurzeln.
Ganz genau, bin ich 3/4 iranisch und 1/4 deutsch. Ich habe eine deutsche Großmutter, die mein Großvater in den 50ern kennengelernt hat in Deutschland, als er Medizin studierte. Und meine Mutter kam zur Welt, sie sind ausgewandert nach Iran. Aha. Dort hat meine Mutter meinen Vater kennengelernt und zur Zeit der Revolution sind dann alle wieder zurück.
Weil diese Revolution so war, dass für die Familie klar war, da will man nicht bleiben und da will man nicht leben?
Ja, das war so ein bisschen zweischneidig. Die Revolution selbst haben sehr viele Menschen begrüßt, weil der Schah von großen Teilen der Bevölkerung abgelehnt wurde. Nicht nur von den Mullah-Anhängern, sondern auch von eher linksgerichteten Menschen, so wie meinem Vater und seiner Familie. Aber als ich dann nach einigen Monaten herausstellte, dass die Mullahs die Macht übernehmen, sie nicht teilen wollen und ein islamisches Regime errichten wollen, war eigentlich allen klar, die liberale Einstellung hatten, dass sie da über kurz oder lang raus müssen.
Haben Sie jemals zu diesem Land der Großeltern sowas wie eine Beziehung aufbauen können?
Nicht so richtig, was, glaube ich, einerseits meinem Vater zu verschulden, aber auch zu verdanken war, weil er ist ein sehr persischer Schwabe geworden, so ein bisschen.
Was ist ein persischer Schwabe?
Ja, er kommt einfach immer gut an überall, in dem Sinne, dass er gleich einen Tennisclub und einen Volleyballclub und ich weiß nicht wohin. Also er ist einfach gut hier angekommen und das hat sich dann, genau, das, was man heute Integration nennt. Und das hat die positive Seite für unser einer, mein Bruder und mich, dass wir auch gut angekommen sind. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt nicht so den engen Bezug zu unserem Ursprungsland.
Sie waren, glaube ich, einmal im Iran, da waren Sie 12 Jahre alt.
Richtig, ja.
Welche Erinnerungen haben Sie an diesen Besuch?
Sehr schöne. Meine persische Großmutter lebte damals noch und es gab eine große erweiterte Familie. Die enge Familie ist größtenteils ausgewandert, die wir da alle gesehen haben, die uns begrüßt haben. Am Kaspischen Meer war es sehr schön. Also als 12-jähriger Junge zumal konnte man sich da es gut gehen lassen.
Haben Ihre Eltern noch weitergehende Kontakte in den Iran?
Also einer der vielen Brüder meines Vaters lebt noch dort und sie sind ganz selten dort, aber mehr als Touristen. Nicht unbedingt, natürlich auch zu Verwandten besuchen dann, aber nicht so regelmäßig, wie man das glauben könnte.
Wie sehen Sie die Menschenrechtslage im Land?
Ja, schlimm. Also sie ist nicht bedeutend besser geworden, vielleicht ein bisschen besser, als sie noch zu Zeiten von Ahmadinejad zum Beispiel war. Aber ja, es ist kein schönes Land für liberal denkende Menschen, für Frauen, auch für Minderheiten, also kritisch.
Wie verhalten diese Menschen, die Sie gerade skizziert haben, sich dann im Land? Nehmen die sich komplett zurück? Hoffen die auf bessere Zeiten oder wehren die sich noch?
Es gab ja eine kurze grüne Revolution vor einigen Jahren, die weit geführt hat, aber nicht weit genug, leider. Die Menschen ziehen sich, glaube ich, so ein bisschen ins Private zurück. Die feiern trotzdem große Partys. Es gibt auch hier und da Alkohol zu trinken. Aber in der Öffentlichkeit, so wie wir das machen, können sie das natürlich nicht.
SWR 1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag. Jetzt mit Nicole Köster und mit einer Frau, die vor ein paar Wochen unfassbare 90 Jahre alt geworden ist. Bibi Jones war ein Schlagerstar und einer der Publikumslieblinge im Nachkriegsdeutschland. Sie sang auf Deutsch, auf Englisch, auf Französisch und auf Schwedisch und sie erinnerte sich bei uns daran, wie alles anfing, Mitte der 40er Jahre.
Ich kam ja nach Stockholm, nach der Realschule, weil ich wollte Modezeichnerin werden. Und da war ich auch auf einer Kunstschule, aber nicht lange. Ich fing an zu singen und vergaß das Ganze. Und dann 1975 habe ich gerade im Keller entrümpelt. Und da habe ich einen alten Malerkasten gefunden. Es war nicht meine, da hat jemand da vergessen. Und ich machte den auf und dieser Geruch von den Ölfarben, das ist ein besonderer Geruch. Und da kriegte ich plötzlich Lust, wieder zu malen. Da fing ich an. Und dann habe ich in Salzburg, da hat Kokoschka hat was eingerichtet, so Kurse über 5 Wochen. Da bin ich hin, 1981 war das. Und da habe ich jeden Tag Aktzeichnen gemacht. Und das ist sehr gut. Das ist so wie Tonleiter singen. Mhm. Und naja, so fing ich wieder an zu malen.
Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben? Daraus hat sich ein ganz besonderer eigener Stil entwickelt.
Ich male sehr realistisch, aber dann surrealistisch. Ich liebe es, die Wirklichkeit auf den Kopf zu stellen. Aber man sieht genau, was es ist.
Was ist das für eine Seite in Ihnen, die das hervorholt?
Vielleicht mein Humor.
Und wie wichtig ist der Humor auch, um so ein Leben auf der Bühne auch durchstehen zu können?
Also Humor ist für alles das Allerwichtigste. Man muss über sich selbst lachen können vor allem. Und das ist sehr gut. Auch wenn es schwere Zeiten sind, muss man versuchen, möglichst viel mit Humor zu nehmen oder zu sehen.
Ja, wenn Sie die schweren Zeiten ansprechen, Sie haben ja auch den Krieg erlebt. Wie haben Sie den Krieg wahrgenommen?
Sicher nicht so schlimm wie die Menschen hier in Deutschland. Da war alles rationiert. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Kunsthonig, der schmeckte grauenvoll. Und wir hatten Lebensmittelkarten für Fleisch und für alles Mögliche, denn es gab wahrscheinlich keine Importe. Aber wir haben keine Not gehabt. Es war nicht so schlimm. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, wo ich das erste Mal nach Deutschland kam. Das war nach Stuttgart, 1951. Da bin ich nach Frankfurt geflogen und dann mit dem Zug hierher. Und als ich hier in die Stadt, da sah ich die Ruinen, da sah ich die Häuser mit Löchern überall. Also da habe ich eingesehen, wie schlimm das gewesen sein muss.
Und dann sind Sie in eine Welt gekommen mit Liedern, die eine schöne Welt dargestellt haben in dieser Branche. Mhm. Haben Sie da diese Sehnsucht auch nach dem Krieg in den Menschen und die Sehnsucht nach einer heilen Welt spüren können in der Musik?
Vielleicht ich selbst nicht so sehr wie mein Publikum. Denn ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich die 50er Jahre miterleben durfte, weil die Menschen waren voller Träume. Die waren so glücklich, dass der Krieg zu Ende war. Die wollten was aufbauen. Sie hatten Energie und niemand hat gemeckert.
Sie kommt aus Schweden und heißt mit bürgerlichem Namen Gun Birgit Jonsson. Sie wurde Schauspielerin und Sängerin, nannte sich Bibi Jones und machte eine Karriere, die sie bis nach Deutschland und bis in die USA bringen sollte. Heute ist sie 90 Jahre alt und lebt in der Nähe von München. Am Mittwoch war sie Leutegast von Nicole Köster und erzählte, wie es zu ihrer CD mit schwedischen Volksliedern gekommen ist.
Lapp Nils war ein sogenannter Trällerer. Das waren Menschen, glaube nur Männer, die wurden engagiert zu Hochzeiten und so, wo nicht genug Geld für ein Orchester war zum Tanzen, da haben die einen Treller bestellt. Der saß auf einem Stuhl, stampfte den Takt mit dem Fuß und hat einfach getrellert.
Alle Tage wie Ring, alle Tanzer wie Kling. Alle Tage wie Ring, alle Tanzer wie Kling. Ella Storo po Hella.
Und diese Lieder, die sind, also die swingen. Das ist die schwedische Jazzmusiker haben, also der schwedische Rundfunk ist rumgefahren und hat diese Trällere aufgenommen, Gott sei Dank. Und da haben schwedische Jazzmusiker haben dazu Rhythmus gemacht. Das stimmt alles und das swingt und das ist fantastisch.
Also ein großes Stück Kulturgut.
Ja, ja.
Gibt es diese Tradition heute noch? Manchmal blühen alte Traditionen wieder auf?
Ich weiß nicht, wie das in Schweden ist, aber ich war im Sommer, habe ich im Nordschweden eine Art, wie soll man sagen, Festival besucht, nur mit alter Musik, aber richtig alte Musik. Und da durfte kleine Bands kommen und das war ein riesengroßes Areal und in jeder Ecke spielte eine Band diese uralten Lieder, die sehr interessant sind, die sehr musikalisch sind. Und das war, also die versuchen schon, das aufrecht zu erhalten, glaube ich.
Wie geht es Ihnen dann als Sängerin? Steigen Sie dann direkt ein und singen mit?
Nein, ich würde gerne, aber ich singe ja nicht mehr.
Aus welchem Grund?
Ich gefalle mir nicht mehr.
Das heißt, Sie haben einen hohen Anspruch.
Meine Stimme macht nicht mehr, was ich will.
Wann haben Sie das festgestellt, dass es so
ist? Oh, das ist jetzt, es ist vielleicht 4, 5 Jahre her. Da habe ich einfach Schluss gemacht. So wie viele Leute aufhören zu rauchen, okay. Und so war es auch mit dem Singen.
Wie schwer ist das, wenn so eine große Leidenschaft mit dem Singen auch verbunden ist, zu sagen, ich mache damit jetzt Schluss?
Es geht ganz gut. Also ich weiß es nicht, wie das kommt, aber ich finde, es ist gut so, wie es ist. Wie es ist, jetzt besteht nur Sachen, die ich gut finde und ich wollte nichts Schlechtes machen. Ich wollte nicht, dass die Leute sagen, naja, für eine 80-Jährige singt sie ja noch ganz gut. Das wollte ich nicht.
Wie ist das, wenn Sie unterwegs sind? Sie müssen, glaube ich, permanent auch weiter Autogramme geben, ne?
Nein, nicht immer, aber ich bin nie sicher, ob mich jemand erkennt. Ich kriege immer noch Autogrammwünsche mit der Post, aber es hält sich in Grenzen.
Sie haben mal gesagt, Sie sind keine Rampensau.
Nein, bin ich nicht.
War das dann schwer, auf die Bühne zu gehen?
Ja, das musste ich lernen, wie eine Technik. Als ich klein war, habe ich immer gesungen, wo wir Besuch hatten, denn da kriegte ich was in meine Sparbüchse. Und ich musste mir ja alles selbst bezahlen, wenn ich eine Puppe oder was haben wollte. Ich musste es erarbeiten. Und das ist auch ganz gut so. Naja, auf jeden Fall, ich habe gesungen und da habe ich mich unter den Tisch gesetzt und habe die Tischdecke runtergezogen.
Eins gehört. SWR 1.